Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
Ich bin sehr gespannt, Herr Moritz, welche eiskalte Literatur- und Kritikerschnauze Sie heute an den Tag legen. Wir sind in einer neuen Folge Next Book Please. Wir sind heute erstmals nicht in unserem langweiligen Podcast-Studio beim Abendblatt, sondern wir sind in einer Eisdiele. Eis hat nicht immer Konjunktur, das wissen Sie. Das weiß auch die Buchhandlung Wassermann, die an der berühmten Elbchaussee beheimatet ist. Und die Wassermanns haben sich gedacht, wir gehen jetzt einfach im Winter mal in diese Eisdiele in Altostdorf am Rugenberg, da sind wir jetzt. Wir haben hier Live-Publikum, Hamburger Literaturenthusiasten. Herr Moritz, Sie kennen das, Sie sprechen oft über Hamburger Literaturenthusiasten. Eins ist heute Abend gleich, wir reden wie immer über literarische Novitäten. Heute haben wir uns, meistens machen wir drei, heute machen wir mal vier. Über was werden wir reden? Wir reden über Inga Maria Malkes Roman Unser Eins, ist jetzt wirklich druckfrisch, erscheint erst dieser Tage. Frau Malke wird auch bei Ihnen zu Gast sein, Herr Moritz. Wir sprechen außerdem über Florian Illjes Nummer 1 Sachbuch Zauber der Stille. Wir reden über Uwe Timms Alle meine Geister und über Anne Rabes Die Möglichkeit von Glück. Und was möchten Sie anfangen, Herr Moritz?
Ich will erstmal meiner Freude Ausdruck verleihen, hier in einer Eisdiele zu sein. Ich hatte noch nie eine Veranstaltung in einer Eisdiele. Ich hätte mich vorher allerdings kundig machen sollen. Ich weiß nicht, ob das hier oben angeschrieben ist. Ich hatte keine Zeit, es zu prüfen, ob es mein Lieblingseis gibt. Das Lieblingseis meiner Kindheit war immer Malaga-Eis. Sie kennen das mit diesen herrlichen Rum-Rosinen drin. Das kriegt man gar nicht mehr so häufig, Malaga-Eis. Also ich weiß noch, zwei, drei Eisdielen in Hamburg, im Eppendorfer Weg gibt es einen. Die haben noch Malaga-Eis, aber das ist ein Eis, das etwas altmodisch ist. Es ist nicht so, was weiß ich, Pistazie, Himbeermus oder was man heute alles reintut ins Eis. Malaga ist altmodisch, so ähnlich wie Rittersport, Rumtrauben, Nuss. Das ist auch keine Schokolade, die besonders cool ist. Also ich weiß nicht, ob die beiden Herren helfen können, ob es wirklich hier Malaga-Eis gibt zu normalen Umständen. Das wäre meine entscheidende Frage gewesen, aber die müssen wir offen lassen, glaube ich. Deswegen würde ich fast sagen, was die Frage des Anfangs angeht, lieber Thomas André, dann beginnen wir doch mit einem Buch, das eigentlich heute noch gar nicht erschienen ist, wenn wir hier live in der Buchhandlung sitzen, im Pop-Up-Laden sitzen, nämlich Inga Maria Malkes Buch Unser Eins. Das erscheint, glaube ich, offiziell erst am Dienstag, wenn ich es richtig weiß. Wahrscheinlich haben die beiden Buchhändler eine Sondergenehmigung erhalten, dass das Buch heute schon zu verkaufen ist. Es ist ein Roman einer Autorin, die viele vielleicht noch erinnern, weil sie einmal den zumindest erfolgsträchtigsten Buchpreis in Deutschland gewonnen hat. Das war 2018. Da hat Inga Maria Malke den Deutschen Buchpreis bekommen für den Roman des Jahres, wie das immer heißt. Sie wissen, wir kommen gleich auf den Buchpreis nochmal allgemein ein wenig zu sprechen. Archipel hieß damals der Roman, für den Inga Maria Malke den Preis bekommen hat. Das war ein rückwärts erzählter Roman, wenn Sie ihn damals gelesen haben, der in der Chronologie sozusagen absteigen ging. Daran musste man sich gewöhnen. Das war ein Buch, das deutlich in meiner Meinung anders erzählt ist als dieses Buch, von dem es, über das wir jetzt sprechen wollen. Man muss vielleicht noch sagen, das ist nicht ganz unwichtig, dass Inga Maria Malke ein Lübecker Kind ist.
Geboren in Hamburg.
In Hamburg geboren, aber in Lübeck und in Teneriffa interessanterweise aufgewachsen. Juristin von Hause aus. Sie hat am Lehrstuhl für Kriminologie gearbeitet. Auch das tun nicht so wahnsinnig viele Autorinnen und Autoren. Und jetzt hat sie nach dieser Pause von 5 Jahren einen sehr umfangreichen, es sind glaube ich 500 Seiten so ungefähr, Roman vorgelegt. Und wenn man den aufschlägt, dann ist man erst einmal verdutzt. Da steht 1890 als Jahreszahl drin. Es ist in der Innenklappe und hinten im Buch ist der Stadtplan von Lübeck ausgebreitet aus der Zeit. Also alle Gassen und Tore, die man ja teilweise heute auch noch sehen kann, die es aber 1890 schon gab. Das heißt, wir sind in Lübeck 1890. Der Roman endet, um die Zeitspanne zu nennen, 1906, diese 16 Jahre ungefähr, die umfasst der Roman. Und da klingelt es bei Leserinnen und Lesern natürlich, gab es da nicht schon mal einen Roman, der um 1900 in Lübeck gespielt hat, einen der bekanntesten Romane der deutschen Literatur. Natürlich Thomas Mann, die Buddenbrooks. Und wir kommen ja gleich noch auf die einzelnen Themenstränge des Buches. Aber natürlich hat Inga Maria Marke sich in gewisser Weise vorgenommen, nicht die Buddenbrooks zu wiederholen, aber doch ein ähnliches Setting erst einmal einzusetzen mit anderen Figuren, Figuren aus anderen Kreisen auch, als es Thomas Mann getan hat. Und davon handelt dieses Buch. Wir verfolgen mehrere Familien, vor allem eine Familie Lindhorst steht im Mittelpunkt, eine Anwaltsfamilie, der Bruder der Hauptfigur ist Senator. Sie wissen, Senator ist in Lübeck noch wichtiger als in Hamburg, wenn man Senator ist. Dann gibt es eine ganze Palette von Nebenfiguren. Wir haben freundlicherweise, dafür bin ich immer sehr dankbar, vorne im Buch ein Personenregister. Welche Familie, welche Kinder. Ich bin da wahnsinnig schlecht. Ich tue mich schon bei Fernsehkrimis wahnsinnig schwer, die Figuren zuzuordnen. Bei russischen Romanen war das immer eine Zumutung früher, weil da die Namen noch so schwer waren.
Kriegen Sie denn die Kinder zusammen? Es sind
natürlich
acht Stück.
Natürlich nicht.
Herr, ich versuch's mal. Erasmus, Kurt, Frieda, Werner, Robert, Martha, Alma und Jost, also so wie die Kinder heute in Ottensen heißen ungefähr. Ja, ja. Und es sind acht Kinder, diese haben diese Lindhorst, sie, Marie Lindhorst, ist also die Gattin, sie ist die Tochter des berühmtesten Dichters aller Zeiten, so heißt es dann eben auch gleich schon ein bisschen Personaltablo.
Lübecker Dichters aller Zeiten damals. Das war eben nicht Thomas Mann. Mir fiel es zum Glück gleich ein, aber ich bin sicher, das ist die erste Rätselspur. Wer war Ende des 19. Jahrhunderts der berühmteste Dichter in Lübeck überhaupt?
Verraten Sie es.
Mit großem Denkmal, Immanuel Geibel. Den liest heute kein Mensch mehr, man muss es so deutlich sagen. Aber er war hochpopulär, hoch erfolgreich damals, hat sich selber, das ist ja bei manchen Autoren so, selber auch so eingeschätzt, dass er eigentlich der Beste ist, den Deutschland hat im 19. Jahrhundert. Er hat, wie gesagt, große Denkmal, das wird am Anfang auch geschildert, ein großes Denkmal bekommen. Aber ein paar Sachen sind von Immanuel Geibel geblieben. Er hat nämlich 1, 2, 3 Volkslieder getextet. Der Mai ist gekommen, ist ein Text von Immanuel Geibel. So könnte man noch 2, 3 andere aufzählen. Das kann nicht jeder Autor von sich behaupten. Also wir sind im Lübeck Immanuel Geibels. Thomas Mann, sollen wir es verraten?
Ja.
Kommt als Figur vor. Wir erleben Tommy als Nebenfigur.
Das ist ein Clou in diesem Roman. Sie haben eben gesagt, es ist natürlich nicht einfach Buddenbrooks 2. Es ist, würde ich einfach mal behaupten, auf gewisse Art und Weise bewusst die Korrektur von Buddenbrooks. Sie haben auch erwähnt, dass wir es eben nicht nur mit der High Society zu tun haben, sondern eben auch mit den Angestellten, den Dienstmädchen. Es gibt den Ratsdiener, also Teile des Romans spielen eben auch im Lübecker Rat. Und es geht also auch um das, was manche vielleicht damals den Plebs nannten oder eben einfach die Dienerschaft. Es geht vor allen Dingen auch um, wo wir wieder auf Marie Lindhorst zu sprechen kommen, die Mutter, die Oktomom, die Mutter von acht Kindern.
Wie waren die Namen nochmal der Kinder?
Nicht nochmal. Und es werden also auch Frauenschicksale deutlich mehr als von Thomas Mann bei Thomas Manns Buddenbrooks in den Mittelpunkt gerückt. Das ist natürlich vollkommen das Ziel, das erklärte Ziel von Inga Maria Marke. Deswegen, ich habe mich gefragt, Herr Moritz, was ist das? Ist das eigentlich eine Hommage? Inwiefern ist es eine Hommage und inwiefern ist es eine Korrektur? Ich behaupte mal, die Hommage ist natürlich vollkommen klar. Es ist ein Gesellschaftsroman, eben also ein großes Panoramastück und eben noch panoramatischer als bei Thomas Mann, weil noch andere Figuren in den Blick rücken. Zum Beispiel eben die von mir erwähnten Dienstmädchen und so weiter und so fort. Aber das ist dadurch, dass das geschieht, ist es ja auch ein Anti-Buddenbrooks.
Ich war erst einmal verblüfft, dass eine Autorin das tut. Dass sie sozusagen kein Gegenbuch, das würde ich auch nicht sagen, aber doch ein Buch, einen umfangreichen Roman, nicht ganz so umfangreich wie die Buddenbrooks, in Angriff nimmt. Und Sie haben es gesagt, Korrekturen in gewisser Weise vornimmt. Sie hat auch vom Stil, ein Stil, wenn wir darüber vielleicht gleich mal sprechen können, in dem man sich einfinden muss ein wenig. Ein Stil, die Sätze sind übersichtlicher als bei Thomas Mann. Manchmal, da ist man ja nicht so undankbar letztlich dafür. Aber trotzdem ein Stil, der sich in epischer Breite einlässt, auf die Figuren, auf das Setting, auf die Beschreibung von Räumlichkeiten, von Häusern, von Straßen. Das wird sehr, sehr ausführlich beschrieben. Deswegen ist der Roman auch so dick geworden. Man muss manchmal, so ging es zumindest mir, dass ich dann schon immer vorne mal auf die Personentafel geschaut habe, wer ist das jetzt wieder, was hat die Figur auf sich, aber das ist bei solchen Romanen nicht so selten. Es ist insofern, das würde ich klar sagen, eine Korrektur, weil sie haben es gesagt, die Dienerschaft berücksichtigt und auch bestimmte Themen aufbringt. Es gibt beispielsweise einen Lohndiener namens Charlie Helms und da stellt sich nach und nach heraus, und das macht sie sehr geschickt, man merkt es nicht sofort, erst beim zweiten, dritten Lesen merkt man, der ist eigentlich schwul. Der hat Männerbekanntschaften mitten in Lübeck um 1890. Natürlich eine Katastrophe. Das muss geheim bleiben. Das bleibt nicht geheim. Solche Themen, wenn ich mich richtig entsinne, hat Thomas Mann später nur in seinen Tagebüchern, die er das nach seinem Tode freigegeben hat, drin gehabt.
Dieses Subtile, das begegnet einem noch an anderer Stelle. Noch subtiler ist die Tatsache, dass diese Familie Lindhorst 2-3 Generationen vorher ist die teilweise jüdischer Herkunft. Und dieser Roman erzählt eben auch davon, dass man diese jüdische Herkunft bewusst ganz und gar abstreifen musste auch, um dazuzugehören. Und dass es trotzdem immer wieder einem entgegengehalten wird. Also sie sind immer noch mit einer gewissen, also der Roman stellt die Frage nach der Toleranz der Patrizier. Und das macht sie ganz geschickt. Ich hatte mit Inga Maria Mahlke, wir hatten ein bisschen Kontakt, wir haben ein Interview auch gemacht fürs Abendblatt und da habe ich ihr gestanden, dass ich den Klappentext, im Klappentext steht eben drin, dass es da eben diese jüdische Herkunft gibt. Ich hatte diesen Klappentext ganz vergessen, als ich in die Lektüre einstieg. Den hatte ich irgendwann gelesen, Monate vorher, als die Vorschau von Rowohlt rauskam. Und ich hatte das überhaupt nicht mehr parat und ich war dann sehr überrascht, als ich nach der Lektüre wieder diesen Klappentext las. Es ist so subtil, dass es gar nicht vollkommen, das ist gar nicht unbedingt klar, dass es da eben dieses jüdische Erbe gibt. Es ist aber ein wichtiges Thema in diesem Roman, wie mir danach auch sehr klar wurde. Also, das ist aber das typische subtile Erzählen von Inga Maria Mahlke, da vielleicht auf die Spitze getrieben, muss man schon sagen. Sie erzählt auf einen, ich mag diesen Sound, ich kenne sie seit ihrem ersten Roman Silberfischchen, 2011 erschienen, damals hat sie den Kühne-Preis bekommen hier in Hamburg, auf dem beim Haberfond-Festival.
Sie kennen Herrn Kühne, das ist dieser sehrreiche Mann,
es gibt in diesem,
der überall mitspricht.
Es gibt hier bei unser eins überall, gibt es übrigens auch einen, es gibt so ein, vielleicht ein kleines Augenzwinkern. Es gibt einen Unternehmer namens Kühne in Hamburg, das ein Dienstmädchen der Lindhorsts Ida stellt sich, wird dort vorstellig und möchte dort als Sekretärin arbeiten. Das wird nichts, also dieser Kühne, der dort auftritt, ist auch nicht sonderlich sympathisch übrigens, er gibt ihr ja keinen Job, das nur nebenbei. Also, das ist der Stil von Mahlke ist auch von Frau Mahlke ist auch in diesem Roman unverkennbar. Ich muss mich da als Leser gar nicht einfinden. Ich mochte ihn immer. Ich mag ihn auch in diesem Roman. Er ist auf eine Art und Weise auch frisch. Sie haben schon gesagt, es sind nicht so lange Sätze wie bei Thomas Mann, Gott sei Dank nicht. Er ist definitiv um 1900 aber nicht so geschrieben wie sie. Das ist das Heutige an diesem Roman, den ich, das sage ich an dieser Stelle auch ganz und gar großartig finde. Ich habe mich bei diesen 500 Seiten auch nie gelangweilt und ich finde, dass er eben auf eine Weise doch auch sehr effizient ist. Sie haben eben darauf abgehoben, dass sie eben sehr ausufernd erzählt. Das tut sie. 500 Seiten sind 500 Seiten, aber es ist ja doch ein Episodenroman. Das heißt, wir haben Zeitsprünge, wir haben auch geografische Sprünge. Es gibt bei 8 Kindern in einer Kaufmannsstadt gibt es immer den anderen Spross, den es in die Welt hinauszieht. Hier sind wir, in dem Roman sind wir in Asien. Ein Sohn geht nach Südafrika. Südafrika spielt nur am Rande eine Rolle. Aber man merkt, dass die Autorin, dass die eben in verschiedene Archive gegangen ist und auch verschiedene Lebenswelten recherchiert hat. Zum Beispiel, wie es damals war, in Japan ist es, glaube ich, zu leben. Also das macht, ich finde an diesem Roman erstmal keine wirkliche Schwäche. Haben Sie eine gefunden, Herr Moritz?
Sie haben das jetzt sehr freundlich umschrieben, es hat manchmal schon, na Längen wäre das falsche Wort, das würde ich auch sagen. Aber es hat, er ist immer so streng mit mir, fällt Ihnen das auf? Nein, es hat eine gewisse Breite der Darstellung, wo man sich manchmal fragen muss, muss es so ausführlich sein, wie sie Interieurs beschreibt? Aber das würde ich nicht als großes Manko ansehen, da bin ich ganz bei Ihnen, was wirklich eine große Qualität ist. Wir haben ein viel breiteres Bild als bei Thomas Manns Buddenbrooks. Wir haben sozusagen einfach soziale Schichten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, die hier vorkommen. Der Ratsdiener Isenhagen, eine ganz wichtige Figur, der Mann, der die Post immer öffnen muss, verteilen muss. Schon das eine Beschäftigung, die ihn eigentlich überfordert, ihn strengt das an, immer diese Post verteilen jeden Morgen, er hat viel andere Interessen, die er unbedingt umsetzen muss. Sehr schön auch in den ersten Teilen des Romans, wie gerungen wird in Lübeck um die Frage der Abwasserkanäle. Soll jedes Haus, jede Wohnung ein Klosett bekommen? Eine lange Verhandlungsstrecke, da gibt es auch Opponenten, die sagen, nein, das braucht nicht jedes Haus. Natürlich sind die sogenannten niederen Schichten, sollen erstmal nicht ausgestattet werden damit. Das ist sehr detailliert beschrieben. Auch da hat Inga Maria Marke mit Sicherheit viel recherchiert. Es gibt auch das Aufkommen, auch das ganz wichtig, der Sozialdemokraten. Es gibt eine Figur, die keine Nebenfigur, sondern fast eine Hauptfigur ist. Das ist Theodor Schwarz, ein Sozialdemokrat, der erstmals gewählt wird. Das ist eine Sensation natürlich. Er wird völlig von den Senatoren, von den großen Herren in Lübeck verachtet. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Sozialdemokraten, das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Also auch solche Themen spielen eine wichtige. Und Sie haben es gesagt, die jüdische Thematik, wenn Sie sich an die Buddenbrooks erinnern, da gibt es ja durchaus Gegenspieler zur Familie Buddenbrooks und die...
Die Hagenströms.
Mal, und die, ich sag's mal höflich, diese jüdischen Gegenspieler, die beschreibt Thomas Mann nicht mit den freundlichsten Adjektiven. Wenn man das heute noch mal liest, ich habe extra mir noch mal ein bisschen drin geblättert die letzten Tage, dann ist da durchaus doch einiges Antisemitisches an Klischees bei Thomas Mann vorhanden, um diese Gegenfigur zu Familie Buddenbrook aufzubauen. Also in der Breite würde ich sagen, das hat Inga Maria Marke erstaunlich gemacht, wie sie hier auch, es gehört auch eine gewisse Kühnheit dazu, einen solchen Roman zu schreiben, wie sie uns hier diese Welten nochmal auffächert und uns in ganz andere Kreise führt. Die Liebe spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Es gibt ganz viele Dinge, die von unterschiedlichen Sphären handeln natürlich.
Sie kannten wahrscheinlich vorher Rudolf Krauthoff, diesen Intimus von Thomas Mann. Es gibt da, glaube ich, einen Briefwechsel, der veröffentlicht wurde. Also ein junger Mann. Wir lernen Tommy Mann in diesem Roman als vor allen Dingen als Schüler kennen, später dann auch als Erfolgsautor, der nach Lübeck zurückkehrt, nachdem er dort die Gesellschaft aufgescheucht hat mit seinen Buddenbrooks. Darum geht es in diesem Roman auch am Rande. Also in diesem Roman geht es auch um die Buddenbrooks als Roman.
Die erscheinen 1901, die kommen im Roman vor und natürlich diese ganze Diskussion, Thomas Mann hat das ja selber immer ein bisschen befördert, dass er sich dargestellt, ja, ist das ein Schlüsselroman, wer kommt vor, welche Nebenfigur, da gibt es heute noch ganz schöne Forschungszweige der Thomas Mann-Gelehrten, die nochmal nachspüren, ob man nicht noch alle Figuren aufdröseln könnte. Also das spielt ja eine Rolle, dass die Menschen in Lübeck natürlich einerseits empört sind, was erlaubt sich dieser junge Schnösel, Tommy, uns so zu schildern, wer sind wir, Sie kennen das, bei Schlüsselroman ist es ja immer so, dass die gemeint sind, sich in der Regel nicht erkennen und die gar nicht vorkommen, aber sicher sind, dass sie eine Nebenfigur sind. Also das spielt in der zweiten Hälfte des Romans eine Rolle, weil da sind wir eben im Jahr 1901. Der Roman endet, ich habe es gesagt, 1906.
Tommy Mann wird der Pfau genannt und sein Schatten ist dieser Krauthoff, den ich gerade erwähnte. Den gab es also eben auch wirklich. Und dessen Hinterherlaufen, was Thomas Mann angeht, ist so ein bisschen vielleicht eine Art Metapher auf die Anhänglichkeit der Deutschen an Thomas Mann. Dieser Roman, der in Teilen sehr ironisch ist, was wiederum auch ein Stilmittel Thomas Manns war, dieser Roman geht mit Thomas Mann durchaus eben auch auf eine Art kritisch um. Allein schon wieder hier auf, der Pfau, der eitle Senatorensohn, der eitle Kaufmannssohn, Thomas Mann. Wir haben bei uns im Podcast, wer ihn kennt, wer ihn ab und zu hört, der weiß, dass wir nehmen uns die Frechheit raus, wir geben Punkte. Die Höchstpunktzahl ist 10, das macht man eigentlich im Feuilleton oder in den Kulturteilen und in anderen Podcasts,
glaube ich nicht. Man erinnert sich noch ans Eiskunstlauf, 6,0, 5,8 hat mich als Kind begeistert. Kilius Bäumler habe ich nicht mehr wirklich erlebt, aber die Paare danach und dann, wenn die 6,0 7, 8 Mal gezogen worden ist, Sie würden wahrscheinlich viele Punkte für diesen Roman
geben. Wir sind uns leider zu oft einig, diesmal werden wir, glaube ich, nicht einig sein. Ich gebe starke 9, bin sehr beeindruckt von diesem Roman. Ich finde, Frau Marke hat viel richtig gemacht. Sie sind bei
8 Punkten.
Na, immerhin. Ja, Thomas Mann ist eine Art Säulenheiliger der deutschen Geistesgeschichte. Dann gibt es noch einen anderen, der besonders, möchte ich sagen, in Hamburg weltberühmt ist, Caspar David Friedrich. Da gibt es jetzt dieses Jahr ein Jubiläum. Er wurde vor 250 Jahren geboren, hat übrigens nie auch nur einen einzigen Fuß nach Hamburg gesetzt, hat, glaube ich, meistens in Dresden gelebt. Es gab aber Hamburger Museumschefs, die damit dazu beigetragen haben, dass er im 20. Jahrhundert zu einem sehr anerkannten und geliebten Künstler wurde. Einer, der ihn sehr liebt, ist Florian Illies. Sie kennen ihn, hat auch eine kürzere Hamburg-Vergangenheit. Vielleicht.
Er war kurze Zeit, das haben Sie vielleicht verfolgt, er ist ja als Journalist bekannt geworden, hat da viele Meriten verdient, auch für die Zeit jetzt viel schreibend aktuell. Aber er war mal eine kurze Zeit Verleger des Rowohlt Verlages, vor ein paar Jahren. Er hat dann selber sehr schnell eingesehen, dass man nicht für jede Tätigkeit geschaffen ist, in die man aus Versehen hineingerät. Es ist natürlich ehrenvoll, Rowohlt Verleger zu sein, aber das war, wie sagt man neudeutsch, nicht sein Ding gewesen. Und er war, glaube ich, nur ein gutes Jahr Rowohlt Verleger. Und hat dann sozusagen von sich aus gesagt, das ist dann doch nicht das, was ich mir erwartet habe von diesem Job. Da ist doch viel zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte.
Er ist eher fürs Bücherschreiben gemacht als fürs Büchermachen. Das tut er jetzt auch. Er hat, seitdem er dort dann eben wieder ging, nach einem Jahr hat er schon zwei Bücher veröffentlicht. Das ist das zweite jetzt.
Er hat immer ein goldenes Näschen für Buchthemen. Denken Sie daran, Generation Golf, das ist schon eine Weile her. Das war sein erstes wirklich hocherfolgreiches Buch. Dann kam 1913 dieses Buch, wo er diese glanzvolle Idee hatte, ein Jahr zu zerstückeln, in gewisser Weise aus verschiedenen Perspektiven, alle möglichen Dinge zu sammeln, die mit dem Jahr 1913 zu tun haben und das so Art kaleidoskopartig anzusammeln. Das hat eine ganze Welle in der Gegenwartsliteratur hervorgerufen.
Alle erzählen jetzt so.
Wenn einer erfolgreich ist mit einem Thema, dann sagen sich die anderen Verlage und dann sagen sich die anderen Autorinnen und Autoren, das können wir doch auch. So eine Idee wie Illies, sie hatte 1923, 1933, 1944, 1940. Also es ist eine ganze Palette von Büchern in den letzten 3-4 Jahren erschienen, die auf der Illies-Welle reiten. Aber er hat auch dieses schöne Buch Liebe in Zeiten des Hasses, diese Liebesgeschichten. Auch da diese Stückelmethode will ich es mal nennen.
Vor allen Dingen kümmert er sich eben um die VIPs der deutschen Geistesgeschichte. Also da treten halt immer Leute auf, die es wirklich gab. Und das macht ja zum Beispiel auch Volker Weidermann sehr gerne. Dann wird immer sehr szenisch erzählt, im dramatischen Präsens. So ist es auch hier bei Zauber der Stille. Florian Illies ist wahrscheinlich einer der größten Fans von Caspar David Friedrich.
Er hat ja auch kurz, das sollte man vielleicht auch noch sagen, beim Auktionshaus Griesebach in Berlin einige Jahre gearbeitet. Also er kam wirklich auch mit der Kunst des 19. Jahrhunderts unmittelbar in Berührung. Nein, was er hier gemacht hat, ist wieder typisch Illies, ganz einfach, aber dann doch, wenn man es genauer anschaut, kompliziert. Das muss man erst mal so hinkriegen. Sie haben darauf angespielt, wir werden in den nächsten Monaten überschüttet werden mit Caspar David Friedrich. Die Ausstellung in Hamburg beginnt ja schon Mitte Dezember, also lange eigentlich vor dem Jubiläumsdatum. Man kann jetzt schon Slots buchen für Ausstellungsbesuche, wenn Sie also mit Ihrer Verwandtschaft am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn sie sich nichts mehr zu sagen haben und dann sagen, dann gehen wir doch in die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung. Da sind alle gut beschäftigt, 3-4 Stunden mindestens. Die müssen sich jetzt um Slots kümmern. Das ist ganz entscheidend. Sonst müssen sie doch mit ihrer Verwandtschaft zu Hause am ersten Weihnachtsfeiertag die Helene Fischer-Show abends anschauen. Und ob das besser ist, weiß ich nicht. Nein, wie schreibt man über Caspar-David-Friedrich? Das hat mich natürlich interessiert. Es gibt, da braucht man bloß ein bisschen zu googeln oder die entsprechenden kunstgeschichtlichen Bibliotheken. Also unglaublich viel Literatur schon über Caspar David Friedrich. Er ist vielleicht der deutsche Maler schlechthin. Kunsthistoriker haben sich in allen Belangen. Es gibt Ausstellungskataloge zu Caspar David Friedrich. Also man muss schon eine Idee haben, um jetzt ein neues Buch über Caspar David Friedrich zu schreiben. Und ich finde, Herr André, würden Sie mir recht geben, das ist Herrn Illies ganz gut gelungen.
Er weiß einfach, wie es geht. Und er hat gut recherchiert, hat er erzählt auch. Er ist dann eben nach Mecklenburg gefahren, ist das, glaube ich. Ich müsste es eigentlich wissen. Und hat sich dann dort dahin gelegt, wirklich um die Perspektive, also auf die Erde gelegt, um genau die Perspektive zu haben, die der Künstler 220 Jahre vor ihm hatte. Er hat uns im Interview erzählt, dass es eben mit ihm immer noch was macht, wenn er den Wanderer über dem Nebelmeer sich anschaut. Bei mir ist das, gucken Sie sich gerne Friedrich-Bilder an?
Ja, weil das Besondere ist, ich habe eine Nebenbemerkung über Hermann Lenz, den Büchnerpreisträger, promoviert. Und von Lenz gibt es einen dicken Roman, Der innere Bezirk. Und da ist vorne drauf die böhmische Landschaft von Caspar David Friedrich. Das ist kein Zufall gewesen, weil auch die Lenzschen Bücher so einen Blick haben fürs Transzendente. Also diese Vermischung aus Natur, man sieht diese Felsen, Man sieht diese Berggipfel, diese Wiesen, Sie haben es gerade gesagt. Aber gleichzeitig steckt eben viel mehr drin in diesen Caspar-David-Friedrich-Bildern. Ich glaube, das ist eine Erklärung für das Faszinierende an ihm, dass die Menschen zwar Natur sehen, eine sehr beruhigend wirkende Natur, es gibt auch andere schroffe Bilder von Caspar David Friedrich, aber gerade die mit den weiten Landschaften, wo so ein Abendlicht über der Szenerie liegt, das hat natürlich die romantische Thematik wunderbar angesprochen.
Allerdeutscheste Romantik.
Allerdeutscheste Romantik und hat natürlich genau diese beruhigende Wirkung auch auf viele. Das Interessante fand ich, und das ist Florian Illes wirklich gut gelungen, das Buch ist wieder nicht chronologisch erzählt. Es beginnt mit, das zeigt auch das Buchcover, einer Fahrt, einem Segelturn, einem Verlobungssegelturn. Caspar David Friedrich, immerhin schon Mitte 40, ein Eigenbrötler, ein Kauz, ganz offensichtlich. Jetzt hat er aber doch eine junge Frau gefunden, die mit ihm durchs Leben gehen will. Und die beiden unternehmen, das ist die Auftaktszene des Buches, diesen Segelturn, der hier auch so auf dem Bild festgehalten ist. Es ist ein Buch, das versucht, diese Faszination zu beschreiben, manche Bilder beschreibt, aber auch dann versucht, seine Rezeption zu beschreiben. Das wissen Sie vielleicht, als Caspar David Friedrich starb, hat kein Hahn nach ihm gekräht. Es gab keinen Nachruf, nichts hat darauf hingedeutet, dass das der vielleicht bedeutendste oder berühmteste der wirkmächtigste deutsche Maler sein würde. Es sind winzige Nachrufe erschienen, war ein völlig vergessener Maler für viele, viele Jahre. Das hat erst später eingesetzt. Sie haben die Hamburger Kunsthalle erwähnt. Der Direktor Lichtwark war ganz entscheidend beteiligt, weil er hat Friedrich aufgekauft oder gekauft, als noch niemand oder kaum jemand sich für Caspar David Friedrich interessiert hat. Deswegen hat die Hamburger Kunsthalle ja auch so eine schöne Anzahl von Caspar David Friedrich Gemälden. Und also es geht in diesem Buch sowohl um den Künstler Caspar David Friedrich, der lange sehr erfolglos war, der anfangs schlecht gezeichnet hat, der also nicht von vornherein das Wunderkind war. Und dann geht es, und das fand ich sehr interessant, um die Rezeption.
Und
die
das Rezeption ist,
im 20. Jahrhundert.
Und wie Iljes das immer, also erstmal, er setzt das Leben Friedrichs in Szene. Das tut er immer, er kommentiert es teilweise ironisch. Es ist immer, Iljes zu lesen, ist immer sehr lustig. Aber selbst wenn man Friedrich vielleicht gar nicht so toll findet. Wenn man Friedrich gar nicht so toll, schneiden wir raus.
Obwohl, das wirkt sehr echt. Das wirkt dann sehr echt im Podcast.
Lassen wir drin. Also, selbst wenn man Friedrich, wenn man gar kein Friedrich-Fan ist, man kann ein Fan dieses Buches sein, weil es irre interessant ist. Gerade Friedrich ist wirklich der Künstler, bei dem man auch die Mentalitätsgeschichte der Deutschen immer wunderbar ablesen kann. Dass der jahrelang völlig out war, erschließt sich einem von selbst. Lustig ist übrigens auch, der lustigste Teil des Buches ist, die Geschichte, wie Friedrich immer Goethe nachgerannt ist. Er wollte von Goethe geliebt werden und Goethe war nun mal einer dieser zupackende Mensch, dieses Universalgenie mit den vielfältigen Interessen, der jeden Tag euphorisch begrüßt hat und wie auch immer, der hat Angst gehabt, so deutet es zumindest Iljes, und zwar völlig zu Recht, würde ich sagen, ein bisschen vor der Melancholie, die Friedrich-Gemälde immer verströmt haben. Und das war nicht nur Goethe, sondern auch später, in späteren Jahrzehnten, war es für viele immer, die fühlten sich ein bisschen unwohl bei dieser Melancholie, die diese Bilder verströmten. Und deswegen war er eben lange Zeit.
Ja, und es gab natürlich, das ist live hier aus dem Pop-Up-Store der Buchhandlung Wassermann in Altorsdorf, wo es vielleicht im Sommer Malaga-Eis gibt, wer weiß das, oder auch keinen Malaga-Eis gibt. Es gibt jetzt auf jeden Fall viele Bücher hier bis Weihnachten, Klammer zu. Nein, es ist ja immer eine schwierige Sache, wer von der Nachwelt schwärmt für bestimmte Autorinnen und Autoren, für bestimmte Maler, kann man das den Künstlern vorwerfen, wenn dann die Falschen, in Anführungszeichen, Sympathie für ein Werk empfinden? Bei Richard Wagner ist das ja ganz oft diskutiert worden. Und natürlich ist das auch bei Caspar David Friedrich ein Thema, weil Adolf Hitler begeisterter Betrachter von Caspar David Friedrich war. Das spielt auch im Buch eine wichtige Rolle. Was mag da, Sie wissen, Hitler selber, eigentlich sehr erfolgreicher Maler gewesen. Das war der ursprüngliche Karrierewunsch. Und dann, eine meiner Lieblingskapitel ist natürlich die Begeisterung, die Walt Disney für Caspar David Friedrich empfunden hat. Das wusste ich in diesen Details nicht. Darum ging Bambi zu verfilmen. Kennen alle die Bambi-Verfilmungen. Hat Walt Disney zu seinen Zeichnern gesagt in Amerika, da wo das arme Bambilein durchläuft, diese Schluchten, diese Berge, das muss Caspar David Friedrich sein. Das heißt, er hat Kataloge gekauft. Er hat seine Zeichner bestückt mit Caspar David Friedrich Katalogen, damit sie ein möglichst authentisches Bild dieser Szenerie haben. Und wenn man heute, ich habe mir ein paar Szenen sogar nochmal angeschaut, jetzt aus diesen Bambi-Verfilmungen, man sieht sofort, woher diese Leidenschaft herkommt. Also das sind wirklich Kuriositäten der Rezeptionsgeschichte, die aber natürlich noch einmal ein ganz neues Schlaglicht auf Friedrich werfen.
Von Ilias ist hier alles wunderbar arrangiert. Das Buch hat keine Längen, kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen. Man erfährt wahnsinnig viel. Es ist immer wieder komisch und dann auch wieder ernst. Kunst ist oft eine ernste Sache. Was Ilias nochmal klar macht mit seiner Deutung der Kunst Friedrichs, ist, dass er eben so populär ist, weil er ans Gefühl der Leute appelliert hat. Und wenn er jetzt darüber schreibt, dann appelliert er nicht unbedingt an unsere Gefühle, aber er macht eben hinreichend deutlich, dass es nicht falsch sein muss, wenn man mit dem Herzen an die Kunst rangeht, wie auch immer. Es ist einfach so, dass Ilias einfach das macht einfach Freude, wenn jemand für eine Sache so brennt und so begeistert ist von etwas. Er hat uns erzählt, dass er auch lange mit Friedrich gerungen hat, erstmal am Anfang. Er hat sich dem nicht ergeben wollen, dass alle den so toll finden, und dann hat es ihn eben doch erwischt. Ich warte da noch ein bisschen drauf, vielleicht erwischt es mich auch noch irgendwann.
Sie sind ja noch so jung, Herr
Anders.
Sie sind ja noch so jung.
Es geht, im Vergleich zu Ihnen.
Ja, wollte ich gerade sagen, eben. Kann das rausgeschnitten werden eventuell? Nein, also vielleicht, man könnte wirklich noch Dutzende von kleinen Episoden erwähnen. Das, was ich auch nicht wusste, Caspar David Friedrich, bevor es modern wurde, ein Liebhaber von Kanarienvögeln war, sie gezüchtet hat, das wusste ich nicht. Das war seine Leidenschaft, damals wie gesagt noch völlig unüblich. Und dass er, wir sprechen jetzt immer von den Gefühlen, von den Sehnsüchten, die von seinen Bildern ausgehen, was er nicht konnte. Er war wohl auch als Mensch, als Liebhaber eher ungelenk, unbeholfen, scheu, deswegen auch diese späte Verlobung. Er hat dann versucht, das sind sehr drollige Bilder, Liebespaare zu malen. Das sind, ich sag's mal höflich, nicht die stärksten Bilder von Caspar David Friedrich. Da sind unten noch turtelnde Tauben dazu gemalt, damit der Betrachter auch ja merkt, was da oben auf dem Bild ab. Also dass diese Bilder, wegen dieser Bilder wäre Caspar David Friedrich nicht in Erinnerung geblieben. Aber auch das erzählt Florian Ilias.
Ilias hat, ich hatte ihn gefragt im Interview oder im Nachgespräch, wie es denn so ist, er ist ja einer der wenigen deutschsprachigen Autoren, die auch Sachbuchautoren, die übersetzt werden und die auch ein Publikum haben im Ausland. Und bei Friedrich, da komme ich nochmal drauf zurück, wo ist der Mann eigentlich weltberühmt? Nur in Deutschland oder ist das wirklich? Also es gibt noch nicht so viel Interesse, so wie er mir das schildert. Südkorea, es gibt, glaube ich, wird eine südkoreanische Übersetzung geben. Die haben irgendwie Bock auf Friedrich. Ansonsten ist es, Friedrich ist nicht so groß, wie wir ihn manchmal machen. Aber egal.
In Deutschland ist er sehr groß.
Das muss auch manchmal reichen.
Ich gebe starke 8 Punkte
an. Ich bin auch bei 8 Punkten. Das ist ein Ilias Buch.
Langweilig, aber es ist...
Wir sind uns oft zu einig, das stimmt. Sollen wir jetzt Tim machen, oder?
Ja, bleiben wir noch in Hamburg gleich.
Bleiben wir beim zweiten in Hamburg geborenen Schriftsteller nach Inga Maria Mahlke. Uwe Timm ist hier aufgewachsen, Jahrgang 1940. Er lebt jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, seit 5, 6 Jahrzehnten in München. In seinen biografischen Angaben steht immer seit einiger Zeit, er lebt in München und Berlin, das klingt noch etwas besser. Und,
ich wohne in Hamburg und Paris.
Auch nicht schlecht. Uwe Timm hat sehr viele Hamburgensien beigesteuert, würde ich sagen. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Entdeckung der Currywurst, spielte in der Nachkriegszeit hier in Hamburg. Uwe Timm ist vor allen Dingen auch in Erscheinung getreten als Chronist der 68er-Revolte. Mir fallen da Titel ein wie Kerbels Flucht, sicher auch Heißer Sommer natürlich besonders zu nennen. Selbst Rot ist noch auf gewisse Art und Weise ein 68er-Roman. Er hat auch einen Roman vorgelegt, der den Titel trägt, Der Freund um der Fremde. Da geht es um seine Freundschaft mit Benno Ohnesorg, der später zur Ikone wurde, als er 1967 erschossen wurde bei einer Anti-Schah-Demonstration in Berlin. Dieses Buch, das neue jetzt, Alle meine Geister, hört quasi da auf, wo Der Freund und der Fremde beginnt. Damals war er eben, er lernte Benno Ohnesorg am Braunschweiger Kolleg kennen, und vorher hat er eben ungefähr 20 Jahre in Hamburg verbracht. Was er dort gemacht hat, wissen wir auch schon aus seinen früheren Büchern. Er war Kürschner. Er war der Sohn eines Kürschners und ist hier zur Lehre gegangen, in die Lehre gegangen, hat später auch noch kurz das Geschäft seines Vaters übernommen. Der Vater war relativ jung verstorben und hat dann die Zahlen in Ordnung gebracht. Da sah es nicht gut aus. Und war dann eigentlich fest in dieser Welt verankert. Der Weg war bereitet. Er hätte einfach hier als Kürschner arbeiten können. Diesen Weg hat er aber ausgeschlagen, dieses Angebot. Und er musste aus Hamburg weg. Er wollte aus Hamburg weg. Und wie es dazu kam, das steht sozusagen in diesem Memoir.
Genau, alle meine Geister. Das ist kein Roman, das ist ganz wichtig. Es hat keinen Untertitel, keine Gattungsbezeichnung. Es ist eine Art Autobiografie. Es ist auch kein, was das Modewort der letzten Jahre ist, kein autofiktionales Werk. Ich tue mich mit dem Begriff immer etwas schwer, autofiktional. Es sind Erinnerungen. Das, glaube ich, ist die einfachste Bezeichnung, die Uwe Thiem hier wiedergibt. Der ist ja, das ist ja, wenn man viel mit Autorinnen und Autoren zu tun hat, auch nicht das Unwichtigste. Er war mehrere Mal auch im Literaturhaus gewesen, hat beim Haberfront Festival gelesen. Er ist das, was man einen sehr sympathischen Mann nennt. Das hat man manchmal gerne. Wenn man mit vielen Autoren zu tun hat, will man nicht jede zweite Woche einen kapriziösen oder einen schwierigen Autor haben, einer, der bis 3 Uhr nachts trinkt oder so. Das will man nicht immer. Manchmal schon, aber nicht so. Uwe Thiem ist einer, den fast alle mögen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sagt, ach, Uwe Thiem ist mir unangenehm, seine Bücher sind mir unangenehm. Das sind sehr aufrechte, engagierte Bücher, das ist ganz wichtig. Er zählt noch zu dieser Spezies von Autoren, die diesen Begriff engagierte Literatur auch im Munde führen, hat übrigens über Kolonialismus, über deutschen Kolonialismus auch einen Roman geschrieben, als davon noch niemand verhandelt hat. Das ist lange zurückliegend, dieser Roman. Also es sind Erinnerungen, und diese Erinnerungen, das muss man ganz klar dazu sagen, sind völlig uneitel und unprätentiös. Die sind auch literarisch, das würde Uwe Thiem, würde mir da glaube ich gar nicht mal widersprechen, sind auch literarisch nicht sonderlich ambitioniert. Also es ist jetzt kein Meisterwerk der Memoiren, Gattung, was er hier vorlegt. Das ist eine sehr klare Erzählung dessen, Sie haben die Eckdaten genannt, dieser Zeit, als er kein Abitur gemacht hat, als er diese Kürschnerlehre gemacht hat. Ist ein wunderbares Buch. Ich bin auch kein Spezialist für das Kürschner-Handwerk, aber das ist wunderbar beschrieben. Das ist wunderbar beschrieben, wie das im Detail gemacht werden muss, wie kompliziert das sein kann, wenn ein Pelz erneuert werden muss, wenn reiche Frauen kommen und sagen, diesen Pelz, ich kann mich nicht von ihm trennen. Der Fachmann sagt am liebsten, ach, geben Sie ihn doch in die Sammlung, den kann man nicht mehr richten. Aber auch da gibt es noch, das ist sehr, sehr gut beschrieben, auch mit Analogien zum Schreibprozess, zum Anpassen. Wie geht man mit seinem Stoff um, so geht er hier mit den Pelzen letztlich um. Also das hat große Qualität. Und dann ist es eben nicht nur dieses Buch übers Kürschnerhandwerk, es ist ein Hamburg-Roman, natürlich. Pelze Thiem war, glaube ich, im Eppendorfer Weg gewesen, dieser Laden. Also man kennt Geschäfte wieder, Lokalitäten. Das ist für Menschen, die in Hamburg leben, fast unverzichtbar, dieses Buch. Ich habe auch etwas gelernt und ich werde dem jetzt die nächsten Tage noch nachgehen. Das Literaturhaus ist ja am Schwanenweg. Ja? Und dann kommt eine Passage vor, wo das Wort Schwanenweg auch fällt hier. Aber dann heißt es interessanterweise an der Schwanenweg. Wieg ist das alte Wort für Bucht. Ja? Also er verwendet Schwanenweg als Femininum. Die Schwanenweg. Wir müssen wahrscheinlich alles ändern im Literaturhaus jetzt, künftig, wenn sich das durchsetzen soll. Ich gehe der Sache auf jeden Fall mal nach. Also wirklich auch ein Hamburg-Buch. Und letzte Bemerkung, ein Buch über Literatur, über das Lesen. Was macht mit diesem jungen Uwe Thiem, der kein Abitur machen kann, der in der Lehre ist und dort aber auch immer wieder gleichgesinnt findet, was macht die Literatur mit ihm?
Da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Interessant ist diese Geschichte mit dem Schwanen, mit der Schwanenweg. Es ist durchaus so, dass Uwe Thiem, dem war es wirklich natürlich daran gelegen, hier sehr authentisch das alles zu beschreiben. Er schrieb mir im Prozess dieses, war noch ganz früh wahrscheinlich Manuskript, schrieb mir eine Mail, er wollte noch etwas rausfinden über Dieter Zörn, diesen späteren Modemacher, mit dem hat er zusammengearbeitet als Kürschner. Also er wusste nicht mehr ganz genau, wo kann er, der Mann ist 83, das ist alles sehr, sehr lange her und das ist alles nicht mehr so richtig gegenwärtig. Vielleicht deswegen auch der Fehler mit der Schwanenweg. Er hat auch einen anderen Fehler, breitet er uns vor uns Lesern auch in diesem Buch aus. Er hat bei Nevermann in der Innenstadt ist er in die Lehre gegangen. Das war das viel größere Unternehmen, also viel größer als Pelze Thiem. Und er war sich ganz sicher, dass er von dort immer auf den Jungfernstieg geguckt hat, auf die Binnenalster. Und als er dann jetzt Jahrzehnte später dann nochmal da war, dann wurde ihm klar, er hat maximal allenfalls einen Zipfel des Jungfernstiegs vielleicht gerade noch so sehen können. Aber er hat es ganz anders abgespeichert gehabt. Das ist aber, sagt nichts über die Qualität aus. Sie haben eben noch gesagt, er ist nicht so ambitioniert. Das stimmt natürlich irgendwie schon. Andererseits würde Uwe Timm, glaube ich, immer sagen, dass er einen Stil hat und den er auch seit Jahrzehnten pflegt als Autor. Dieses nüchterne und doch manchmal auch sinnliche. Er versucht es zumindest, er versucht ja auch immer die Erziehung seines Herzens sozusagen, hat er in so vielen Büchern jetzt, wie er der wurde, der er ist. Das hat auch oft was mit einer Entdeckung von Erotik, wie auch immer, zu tun, spielt hier übrigens auch eine Rolle.
Genau, die Literatur, die Liebe zur Literatur, das finde ich jetzt auch nicht die stärksten Passagen. Er liest Dostojewski, er liest die Russen, er liest dann später Albert Camus, er wird ja sein Abitur nachholen an diesem Braunschweig-Kolleg, er wird studieren, er wird promovieren über Albert Camus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist eine der Initiallektüren, nicht nur die russischen Autoren, sondern eben auch Camus. Dann wird aber im Roman eine ganze Seite aus Dostojewski wörtlich zitiert und das wird dann kommentiert. Da habe ich schon subtilere Formen der Literaturaneignung in Büchern gefunden als Methode, die Uwe Timm hier einsetzt.
Ich glaube, das Lebendigere in diesem Buch ist auch ganz klar, wenn er erzählt, wie er mit dem sehr geschätzten Meister, dem besten Kürschner. Er übrigens war auch ein sehr talentierter, so wie er es beschreibt, aber da wirft er sich nicht in die Brust. Das sagt er eher beiläufig, dass er das alles gar nicht so schlecht gemacht hat. Er hatte aber einen Meister, der anerkannt ist, der schon früh in die SPD gegangen ist, der eben in dem bösen Jahr 12 nicht schuldig wurde, also kein Nazi war. Den nimmt er sich natürlich dann später, er ist dann Teenager, den nimmt er sich dann sozusagen als Lehrer, bei dem sitzt er dann in der Gartenlaube, der gibt ihm dann Eugen Kogons Der SS-Staat zu lesen, er liest also auch Sachbücher, man merkt schon die Prägungen, warum er dann später auch sehr links war. Das wurde damals die Saat gelegt und das beschreibt er dann doch auch sehr lebendig. Wir sind dann auch in Hamburg durchaus, dann sind wir auch mit ihm und seinen Freunden auf dem Kiez. Wir sind an der Strandperle beim Elbe-Spaziergang. Das sind auch die stärkeren Teile, würde ich jetzt sagen. Also es gibt auch zu viele Bücher, in die dann die Autoren ihre eigene Literaturgeschichte mit einbauen, Lektüreerfahrung mit einbauen. Das ist hier trotzdem, es gehört dazu. Er ist nur der er wurde, weil er eben das und das gelesen hat. Davon handelt dieses Buch übrigens auch.
Was übrigens angedeutet wird, das ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie daran denken, Pelze, Timm, Pelze Nevermann, es bahnt sich schon an, dass diese Liebe zum Pelz allmählich durchlöchert wird, im wahrsten Sinne. Es kommen die ersten Proteste gegen die Läden, die ersten Graffiti an den Schaufenstern, als dann der Zuchtpelz, Zuchtnerz vor allem, aufkommt. Das, was heute sozusagen gang und gäbe ist, manche von Ihnen haben vielleicht dieses reine Unterhaltungsbuch von Susanne Mattiesen vor ein, zwei Jahren gelesen, das auf Sylt spielt, Ozelot und Friesenerz, wo es auch genau darum geht, dass die Sylter Pelzkultur, Gunter Sachs als Kunde und wer immer da auf, dass das auch irgendwann in den 70ern spätestens vorbei war. Und das deutet sich hier aber schon an, dass die große Glanzzeit des Pelzverkaufs der Kürschner sehr schnell ein Ende finden wird.
Das spielt auch eine Rolle, definitiv. Lustig ist noch oder amüsant ist die Geschichte mit dem zweiten Uwe Timm. Das war mir so gar nicht, ich kannte den überhaupt nicht, aber es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zu einem zweiten Uwe Timm. Der war auch Hamburger und der hat auch veröffentlicht. Das war ein Anarchist, also hat alles nochmal auf die Spitze getrieben. Er war noch linker als der erste Uwe Timm. Und wenn Uwe Timm damals oder lange Zeit, wenn er gelesen hat, in Buchhandlung oder wo auch immer, dann haben dann die Buchhändlerinnen und Buchhändler so natürlich den Büchertisch eingerichtet. Und da lagen dann auch Exemplare des zweiten Uwe Timm.
Buchhändler müssen wahnsinnig viel recherchieren bei Lesungen, welche Bücher legen. Ich habe auch einen Namensvetter, der ist Pfarrer, der hat ein paar Besinnungsbücher geschrieben.
Ach tatsächlich.
Ich warte immer darauf, das würde der Buchhandlung Wassermann natürlich nie passieren, dass neben meinen Werken plötzlich mein Namensvetter mit seinen besinnlichen Büchern auftaucht.
Unser Uwe Timm musste eben damals, die Gäste kamen dann und wollten signierte Bücher und er sollte dann immer auch in die Bücher des Uwe Timms schreiben, der er gar nicht ist.
Und er hat einmal wohl reingeschrieben.
Ich bin es nicht. Punkt Uwe Timm. Timm, genau.
Das ist die beste Umgangsform mit solchen. Nein, ich glaube, also mein Urteil ist ganz klar, das ist ein sympathisches Buch, das man gerne liest. Wenn man in Hamburg liest, liest man es noch mal lieber als wenn man in Recklinghausen lebt, wahrscheinlich. Das wirklich eine alte Zeit auffächert, dieses Handwerk auffächert. Und wer Uwe Timm sowieso mag als Autor, der wird es natürlich mit Gewinn lesen, weil man über diese Herkunft. Wie wurde er der Autor, der er ist? Was hat er gelesen? Das lässt sich hier gut nachlesen.
Dieser Roman fügt sich.
Kein Roman.
Ich muss das scharf zurückweisen. Definitiv. Dieses Memoir, dieses Buch, dieser Text fügt sich wirklich trefflich in sein Werk, ist auch ein gutes Alterswerk, um diesen Begriff zu verwenden. Und wer es mit Hamburg hält und wer etwas über das frühere Hamburg erfahren möchte und eben auch über die Generation, es ist ein Generationenporträt, der ist bei Uwe Timm auch diesmal gut aufgehoben. Ich bin bei starken 7 Punkten.
6 Punkte.
Ja. Also das sind wir jetzt überrascht. Ja. Eben noch haben Sie ihn noch gelobt, wie sympathisch er
ist.
Ja,
sympathisch ist jetzt nicht die größte literaturkritische Kategorie, die man haben kann. Ja, André, das wissen Sie doch
dann
auch.
Dann hier loben,
dürfen Sie dich blenden
loben,
lassen.
Loben und dann 6 Punkte. Stell dir vor, der hört diesen Podcast.
Ja, damit muss man leben. Man kann, wenn man als Literaturkritiker unterwegs ist, ist das Letzte, was man anstreben sollte, von allen geliebt zu werden. Das kennen Sie doch auch.
Ja, da haben Sie recht. Wir runden diesen Abend ab mit der zweiten Autorin, mit Anne Raabe, Die Möglichkeit von Glück. Das war stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, also im Finale der besten 6, galt auch als eine von 2, 3 Favoriten. Sie haben es vielleicht mitbekommen, das Thema räumen wir jetzt direkt ab, oder? Wir reden kurz über den Sieger. Tonio Schachinger hat uns alle überrascht. Um da mal aus der Kritiker Sicht das zu beschreiben, aus dem Leben eines Kritikers, Moritz wird das wahrscheinlich in irgendeiner Form bestätigen, man bereitet sich auf diesen Abend vor. Ich habe in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich oder 13 waren es, glaube ich, in denen ich das mache, ich sitze dann immer montagabends da, 18.55 Uhr, Frankfurter Römer, jetzt wird der Sieger bekannt gegeben. Einmal war ich ja selbst in der Jury, Sie auch, Herr Moritz, ne? Da war ich also ein Frankfurt-Mitarbeiter, kannte ich den Sieger natürlich. Und ich habe aber in diesen 10, 12 Jahren wirklich sehr, sehr oft richtig gelegen, indem ich, das geht nicht darum, dass man sagt, das ist mein Favorit, der muss gewinnen, sondern man vermutet oder man denkt, man könne vielleicht in die Jury sich reinversetzen, was könnten die jetzt und wie könnte das laufen in der Diskussion und so weiter und so fort und was ist jetzt der Roman, der was über diese Zeit aussagt. Ich lag oft richtig und dieses Jahr lag ich komplett verkehrt, wie die allermeisten, weil Schachinger hatte keiner auf der Uhr. Sie auch nicht, Herr Moritz.
Nein, ich auch nicht. Ich liege meistens falsch, was die Tipps an. Ich hoffe dann immer, dass sich das versendet. Ich sage es, wenn ich im Literaturhaus meinen Favoriten nenne, immer gleich dazu. Wetten Sie auf was anderes, nicht auf das, was ich sage, weil Jurys natürlich haben ihre eigenen Gesetze. Es sind immer 7 Jurymitglieder, die da in Frankfurt mitwirken. Es müssen immer ungerade Zahlen sein, wenn es zur Kampfabstimmung kommt, das ist ganz klar. Wie in anderen Jurys auch. Nein, es gab, glaube ich, man kann das offen sagen, ich war in Frankfurt live dabei, konnte hinterher noch mit ein paar Jurymitgliedern sprechen. Es gab eigentlich 3 Favoriten, das war Theresia Mora, das war Anne Raabe gewesen und Vatermal von Necati Üzeri, den wir, glaube ich, im Podcast auch schon besprochen haben, oder als Tipp zumindest.
Ich dachte, Siri wird es, muss ich ehrlich sagen.
Und dann war es wohl, was ich hörte, so, dass von diesen 3 Favoriten kein Titel diese 4 Stimmen bekommen hat. Sie brauchen 4 von 7, dann ist die Sache erledigt. Sondern alle haben es immer nur auf 3 gebracht und dann braucht man einen Kandidaten, der dann 4 Stimmen bekommt. Und dann hat man sich wohl auf den Kompromisskandidaten Tonio Schachinger geeinigt. Dieser Preis, das wissen Sie, ist ungeheuer wichtig für den Buchmarkt. Das ist vielleicht nicht der bedeutendste Preis, da würde ich den Georg-Büchner-Preis natürlich eher an oberster stellen. Aber er hat eine ungeheure Wirkung. Ich habe letzte Woche mir die Zahlen mal geben lassen, wie viele Exemplare sind jetzt draußen im Handel. Dann waren das 57.000. Der erste Roman von Tonio Schachinger, der übrigens auch auf der Shortlist stand, hat diese Zahlen natürlich bei Weitem nicht erreicht. Also jeder Titel, der den Buchpreis seit 2005 gewonnen hat, hat mindestens diese 50.000 verkauft. Dann gab es Titel wie Tellkamp, Julia Frank, Die Mittagsfrau, Lutz Seiler, die weit im 6-stelligen Bereich Bücher verkauft haben. Also insofern ist das auch für die Verlage ein entscheidender Faktor. Wer kriegt diesen Preis? Und Schachinger war sicherlich, das spricht nicht gegen das Buch, aber er war nicht der Favorit und war eher ein Kandidat, der es dann geschafft hat, 4 Jurymitglieder auf die Seite zu ziehen, auf seine Seite zu ziehen. Es wurde mir zugetragen, ein Jurymitglied sei nach der Abstimmung weinend auf die Terrasse des Hotels gelaufen, weil er so bekümmert war über diese Entscheidung. Das ist doch herrlich, oder?
Wir beide waren an dem Abend dann auch bekümmert und ein bisschen beleidigt, weil wir hatten ja Schachinger, vor allen Dingen, das ist ja ein Frühjahrstitel und man muss als Kritiker immer wahnsinnig viel lesen, Sie wissen das, und das ist manchmal sehr anstrengend. Und dann ist man froh, wenn das Frühjahr abgearbeitet ist. Dann hat man diese Titel teilweise gar nicht mehr auf seiner persönlichen Liste. Schachringer wurde es jetzt. Es ist ein Internatsroman. Ich lese ihn übrigens gerade. Ich mag Schachringer. Ich habe seinen ersten Roman. Das war ein Fußballroman, ein Fußballerroman aus der Sicht eines Profifußballers geschrieben. Sehr, sehr lustig. Es gibt da, glaube ich, auch einen scharfen HSV-Diss. Das hat mir sehr gut gefallen. Und,
der Redakteur, der Literaturredakteur des Hamburger Abendblatts, falls das nicht alle wissen hier, auch die Hörerinnen und Hörer draußen im Lande, wie Helmut Kohl zu sagen pflegte, wissen es vielleicht nicht alle, dass der Literaturredakteur des Hamburger Abendblatts feuriger Anhänger des SV Werder Bremen ist. Übrigens, das muss man sich erst mal trauen, Jahre durchhalten.
Übrigens wie Uwe Timm auch, deswegen gebe ich ihm immer 1-2 Punkte mehr.
Eben, das habe ich vermutet, das habe ich vermutet.
Also, Schachringer ist, ist eigentlich, wir wollen den Mann jetzt hier gar nicht schlecht reden. Das ist auf seine Art, ich glaube, die Wassermänner, die Buchhändler haben auf ihrer Homepage auch sofort jubiliert und mitgeteilt, dass es auch ihr Favorit war. Der kann auch schon was. Also, auf eine gewisse Art und Weise empfehlen wir ja auch Tonio Schachringer. Jetzt sind wir aber ganz, um zum Thema zu kommen, bei Anne Raabe. Es gab auf der Longlist, Herr Moritz, glaube ich, drei Titel, die sich sehr mit der DDR beschäftigten. Und einer davon ist Anne Raabe, ein zweiter war Charlotte Knois mit Gittersee. Die hätte ich auch gerne auf der Shortlist gesehen. Es ploppte gerade im Bezug auf Charlotte Knois ein Thema auf, darf man eigentlich als Nachgeborene über die DDR schreiben? Charlotte Knois ist Jahrgang 92, Anne Raabe ist Jahrgang 86. Ja. Die hat, also die DDR haben die beide, auch Anne Raabe hat die DDR nicht wirklich erlebt. Und in diesem Buch geht es aber um die DDR. Es geht.
Das Interessante ist vielleicht wirklich, Sie haben die beiden Bücher genannt. Gittersee liegt übrigens auch da, wo sonst das Malaga-Eis liegt hier. Ich vermute es zumindest, liegt der Roman von Charlotte Knois über den Dresdner Stadtteil Gittersee. Das Interessante ist erst einmal, dass diese Aufarbeitung, in Anführungszeichen, der DDR in der Literatur jetzt nochmal geschieht. Jetzt schreiben andere, schreiben Jüngere. Sie haben die Jahresdaten genannt. Knois 92 Jahrgang, Anne Raabe 86. Es scheint eben nicht so zu sein, jetzt ist alles erzählt worden über die DDR. Ich habe vor ein paar Tagen mit Julia Schoch, der Autorin, die auch im Osten 1974 geboren ist, gesprochen. Und die hat auch klar gesagt, es sei ihr im Westen oft viel zu eindeutig, zu einfarbig, wie die DDR geschildert wird. Als hätten alle in der DDR das Gleiche erlebt, letztlich. Und da gibt es, glaube ich, jetzt eine Generation, die dem nochmal nachgeht. Die Frage, Sie haben es gerade genannt, ob man, wenn man 1992 geboren ist, wie Charlotte Knois, dann über die DDR der 70er schreiben darf. Die Eltern sind da aufgewachsen. Dann finde ich das eine der unsinnigsten Fragen, die man in den letzten Monaten gestellt hat. Wenn Sie danach Ihren Bücherschrank durchgehen, welche Autorinnen und Autoren schreiben über Dinge, die sie nicht persönlich erlebt haben, die 50 Jahre vorher oder 100 Jahre vorher zurückliegen, weil das vielleicht Anmaßung, Aneignung ist, dann müssten sie ihren Bücherschrank zu 2/3 räumen. Dann dürfte auch Inga Maria Mahlke eigentlich kaum über das Lübeck von 1890 schreiben. Also das ist eine ganz unsinnige Frage. Charlotte Knois hat in einem FAZ-Interview mit Sandra Kegel das dann auch sehr gut zurechtgebogen, auch bestimmte Vorwürfe. Sie habe Dinge beschrieben, das haben Sie vielleicht auch verfolgt, die Eltern essen etwas bei Charlotte Knois und dann ist es lecker. Dann hat Ingo Schulze für den S. Fischer Verlag gesagt, nein, lecker habe man damals in der DDR nicht gesagt. Da hat Charlotte Knois die einzig richtige Antwort gegeben, meine Eltern haben lecker gesagt. Punkt. Damit ist die Sache erledigt, darüber muss man gar nicht mehr sprechen. Bei Anne Raabe ist es natürlich noch mehr als ein DDR-Roman. Es steht zwar Roman drunter, aber es ist natürlich ein autobiografischer Bericht im eigentlichen Sinne, weil sie geht ihrer Familiengeschichte nach und sie geht auch dieser Frage bis ins Dritte Reich eben zurück nach. Das ist ganz wichtig. Was hat die Familie gemacht? Wie haben sich die einzelnen Familienmitglieder verhalten? Das erzählt dieses Buch.
Und es ist auf eine Art, also es ist sehr nüchtern erzählt. Es fragt, es stellt viele Fragen, es befragt die Eltern, aber eben nur indirekt, denn das Verhältnis dieser Stine, so heißt die junge Frau, die selbst schon Mutter ist in der Erzählgegenwart sozusagen, sie hat ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern, das ist nur untertrieben ausgedrückt. Das Interessante ist, dass diese Eltern, also sie war in ihrer Jugend, sie und ihr Bruder, das gibt schreckliche Szenen, gerade wenn man selbst Kinder hat, in denen die Kinder, sagen wir mal, nicht sonderlich gut behandelt werden. Sind sehr strenge Eltern, sehr, sehr lieblos teilweise alles. Dann gibt es diese eine Szene, in der sie in einem viel zu heißen Bad sitzen und sie trauen sich nicht rauszugehen. Und dann kommt der Vater, ist er einmal sympathisch, der Vater kommt nach Hause und prüft das Wasser und dann zieht er die Kinder mal ganz schnell raus. Die durften, war wirklich wahnsinnig streng alles und ja, lieblos, wie ich eben schon sagte. Das ist also schon eine Art von Anklage. Diese Szene möchte ihre eigene Tochter, ihr eigenes Kind eben am liebsten gar nicht mit den Großeltern in Kontakt bringen. So, warum erzählt sie das? Warum ist es eigentlich dann nur ein Buch über Misshandlung in einer emotional schwächeren
Tabuthemen. In der DDR gab es Tabuthemen, wie in der westlichen Gesellschaft auch. Das ist das Thema Kindesmisshandlung. Das ist die Nachwirkung des Faschismus, diese berühmte Theorie. In der DDR war alles rein, da gab es keine, die mit den Nazis paktiert hätten, was natürlich völliger Unsinn. Letztlich gesagt, das war die offizielle Doktrin, das darf es eigentlich nicht geben, wir sind der antifaschistische Staat. Dieses Thema wird aufgehört, sexuelle Gewalt, auch ein Thema, das es in der DDR nicht offen diskutiert wird, auch das spielt in diesem Buch eine Rolle. Und es geht natürlich darum, die Heldin ist wie die Autorin 1986 geboren. Das heißt, wir sind da, sie wächst in den 90ern auf, nach der Wende, das ist ganz wichtig. Wie blickt nun diese Familie, die teilweise eng verwoben war mit dem DDR-System, wie blicken die nach der Wende auf ihre eigene Zeit zurück? Was wird da verklärt? Was wird da schön geredet im Nachhinein? Das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle.
Wo ist vielleicht der Konnex, meine Eltern, die eigentlich ziemlich, also eigentlich stark zu kritisieren sind für ihre die haben von der Nomenklatura von dem Alt profitiert, die waren eben vielleicht sogar Stasi-nah, die haben sich schuldig gemacht. Was verdrängen die und was agieren sie? Vielleicht haben sie an uns Kindern ausagiert. Warum waren die vielleicht nicht liebevoll und zärtlich genug, weil sie halt ziemlich viel gar nicht ausagieren konnten und wollten? Wo sind ja die psychologischen Zusammenhänge? Diese Frage stellt sie schon, nicht wirklich explizit, aber das schwingt halt überall mit. Und wie kommen diese Eltern eigentlich dazu, oder wie kommt eigentlich dieses, das ist dann doch wirklich, das ist schon sehr kritisch, wie kommt eigentlich diese eine ganze Generation von Leuten dazu, das gar nicht zu hinterfragen? Warum wurde eine NS-Aufarbeitung betrieben, im Westen anders als im Osten übrigens, und warum wurde das nicht in der DDR bewerkstelligt? Warum haben da so viele Leute so viel einfach beschwiegen, wie Sie es schon erwähnt haben eben, Herr Moritz?
Genau, es scheint das Schweigen ein Art deutsches Dauerthema zu sein. Wir kennen das alle aus den Biografien von Kindern, wo die Eltern im Nationalsozialismus waren, wo darüber nie gesprochen worden ist. Das ist ja in ganz vielen Sachbüchern und Romanen verhandelt worden. Aber dieses Schweigen spielt auch hier eine ganz wichtige Rolle. Nein, mir hat das Buch unterm Strich sehr gut gefallen, weil es eben einen neuen Blick darauf wirft, weil es ein Blick einer deutlich jüngeren Autorin ist als die Texte, die man bislang kennt. Es ist wie immer übrigens, das fand ich an, sehr interessanten Nebeneffekt, wie immer bei solchen Büchern, die ganz offenkundig stark autobiografisch sind, dass die Familie auf diese Bücher immer sehr unwirsch reagiert.
In dem Fall
nicht verwunderlich. Anne Rabe sollte eine Lesung in Rostock halten und hat diese Lesung kurzfristig abgesagt, weil sie erfahren hat, dass 10 ihrer Familienmitglieder sich angekündigt hätten zu dieser Lesung. Und die Familie tief empört ist über dieses Buch. Aber so ist das immer, wenn sie über eigene Familie schreiben, vor allem so brisanten politischen Verhältnissen, wo es um Verschweigen geht, dann ist die Familie ist wohl sehr, sehr unglücklich
mit diesem Buch. Die Buchmutter ist ja auch schon
permanent
empört. Sie kann das gar nicht verstehen, dass ihre Kinder eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollen. Da ist diese Einsicht ist vielleicht nicht möglich. Und das ist dann interessant und macht dieses Buch auch auf gewisse Art und Weise zu einem politischen Buch.
Unsere Kollegin Annemarie Stoltenberg hat dieses Buch auf NDR Kultur besprochen und sie erzählte mir, dass sie danach wütende Mails aus der Familie bekommen habe. Das sei doch eine Frechheit, dieses Buch. Die Kindheit von Anne Rabe sei sehr schön gewesen. Sind die verschiedenen Perspektiven, die man haben kann. Das geht, glaube ich, wenn sie so stark autobiografisch schreiben und solche brisanten Themen anschneiden, geht das gar nicht.
Dann
ist die Familie nie glücklich.
Ich bewundere die Autorin wirklich für ihren Mut, das zu tun, also diesen Bruch mit der Familie jetzt dann wohl auch vielleicht endgültig zu machen. Also die Witze schon, Anne Rabe ist eigentlich als Dramatikerin bisher in Erscheinung getreten, das ist ihr Debütroman. Die Witze schon vorher natürlich Gedanken gemacht haben, was kommt am Ende dabei heraus. Und wahrscheinlich wundert sie sich nicht allzu sehr über die Reaktion jetzt in der Familie. DDR ist gerade ein, wir haben es vorhin angeschnitten, ist halt gerade auch ein Trendthema, was das angeht.
Es gibt ja im Sachbuch, das Sachbuch von Dirk Oschmann, ja, was monatelang auf der Bestsellerliste ganz oben stand. Also das ist ein, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man jetzt nochmal genau hinschaut, wo man sieht, die AfD ist so stark im Osten. Ist das nur ein ostdeutsches Phänomen? Wie kommt das? Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze, Erklärungen jetzt zu liefern. Da tragen Romane dazu bei, solche autobiografischen Berichte, aber eben auch Sachbücher und eben andere als die, die man vorher kannte, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. 7 Punkte, was sagen Sie, André?
Ich bin auch bei starken 7 Punkten.
Da sehen Sie, es geht doch.
genau, da haben wir jetzt unser Quartett hier vorgestellt. Herr Moritz, Sie haben ja vorhin darauf gedrungen, Sie möchten unsere Gäste und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast diesmal nicht entlassen, ohne noch einen 5. Tipp.
Ja, ich glaube, die Weihnachtszeit naht ja. Ich weiß nicht, wie das der Buchhandlung Wassermann ist. Ich habe mir immer sagen lassen, 20% des Jahresumsatzes von Buchhandlungen werden in den Weihnachtswochen gemacht. In manchen Buchhandlungen mehr, in manchen weniger. Und deswegen sollten wir noch nicht geizen mit einem Tipp. Mein Tipp liegt da hinten auch schon aus, da wo normalerweise Stracciatella liegt. Das ist eines meiner liebsten Bücher der letzten Monate. Geschrieben hat es ein Autor, den Sie nicht kennen müssen, ein englischer Autor namens R.C. Sheriff. Sheriff mit Doppel-R und Doppel-F geschrieben. Der war Theaterautor, ist 1975 gestorben, in den 20er Jahren als Theaterautor bekannt geworden, dann sogar als Drehbuchautor bis nach Hollywood gekommen. Aber er hat auch Romane in den 30er Jahren geschrieben. 1931 hat er den Roman, der jetzt gerade schon so schön da steht, 2 Wochen am Meer, Fortnight in September, hieß er im Original, geschrieben. Der ist 33 gleich bei S. Fischer, also einem renommierten Verlag, erschienen. Und jetzt hat Karl-Heinz Ott selber ein guter Schriftsteller, ihn übersetzt aus dem Englischen. Und das ist ein wunderbares Buch. Es beschreibt nämlich nur, in Anführungszeichen, wie eine Familie, eine 5-köpfige Familie aus dem Süden Londons, jeden September in Urlaub fährt, nach Bonja an die Südküste, 70 Meilen entfernt. Und es werden diese 2 Wochen Urlaub beschrieben. Die Familie, 3 Kinder, 11, 17, 20. Man fährt immer an den gleichen Ort. Sie kennen das vielleicht aus der eigenen Familie. Wenn man 4, 5 Mal wo war, dann kommen die Diskussionen auf. Könnten wir nicht mal woanders hinfahren? Die Familie Stevens denkt keine Sekunde daran. Es wird generalstabsmäßig vom Vater vorbereitet. Wie macht man das Häuschen urlaubsfest in London? Wer dreht den Gashahn ab? Wer bringt den Kanarienvogel zur ungeliebten Nachbarin? Wo wird die Milch abbestellt? Alles das wird vorbereitet. Eine Zugreise, auch da kann viel passieren. Und es dauert, das hat mir wunderbar gefallen, 110 Seiten. Bis die Familie ankommt in Bonja, also bis sie endlich diese schwere Zugreise hinter sich hat. Und dann wird 2 Wochen lang das beschrieben, was eine Familie macht, 2 Wochen lang. Man geht baden, man spielt Cricket, man hat sich ein Häuschen gemietet, man hat Ginger Ale so viel im Vorhinein bestellt, dass es genau reicht. Genau hat der Vater das ausgerechnet, wie viel trinken wir pro Tag, wie reicht das? Die Mutter kriegt eine Flasche Portwein für den Urlaub, das bekommt sie sonst auch nicht. Und das Schöne an diesem Buch ist, R.C. Sheriff hat gesagt, ich wollte ein Buch schreiben über normale Leute, die normale Dinge tun. Und das genau tut dieses Buch auf ganz, ganz liebenswürdige Weise. Wir sind in dieser Familie drin, auch die Dinge, die verschwiegen werden, wovon niemand spricht, was aber in den Figuren nagt. Die Mutter zum Beispiel hasst 2 Dinge. Sie hasst Urlaub und sie hasst das Meer. Sie würde aber nie auf die Idee kommen, ihren Familienmitgliedern irgendwas davon zu verraten. Sie tut tapfer mit, fürchtet sich innerlich am Zug, was kann da alles passieren, wir steigen falsch um, der Koffer geht verloren. Also und so ist dieses Buch gestrickt. Es gab eine Umfrage des Guardians, dieser englischen Tageszeitung im Lockdown, wo prominente Autoren gefragt wurden, was war das Buch, was sie am meisten getröstet hat, was für sie am schönsten war in dieser Zeit. Da hat Nobelpreisträger Ishiguro gesagt, ganz klar, R.C. Sheriff, dieses Buch, das sei die würdigste Art und Weise, wie man den Alltag von Menschen beschreiben. Also ich würde alle dieser Bücher weggeben. Wenn ich nur eins behalten dürfte, würde ich R.C. Sheriff 2 Wochen am Meer behalten.
Ja, Herr Moritz kann wirklich sehr begeistert von manchen Büchern sein. Das war auch wirklich speziell für Sie jetzt hier in der Eisdiele bei Next Book Please on Tour sozusagen, denn der geneigte Next Book Please Hörer, der kannte diesen Titel natürlich schon, denn wir haben ihn ja in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, vorgestellt.
Genau. Doppelt hält besser.
Doppelt hält besser. Ein typischer Moritz-Roman. Herr Moritz wählt, bin da auch manchmal ganz dankbar. Das sind eigentlich so kleine Schätze, die Verlage irgendwie entdecken und dann auch sie. Ich habe da manchmal gar nicht so ein Auge drauf, aber wie gesagt, ich bin bei Sheriff.
Das macht, und wenn ich noch etwas einfließen lasse, das macht oft auch mehr Freude. Ich habe ja selber 6 Jahre als Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe hier in Hamburg gearbeitet, bevor es Literatur ausging. Und da hat man viele, man hat Bestseller-Autoren gemacht, wo man viel Geld für bezahlt hat, weil man dachte, das wird funktionieren. Aber viel schöner waren die Sachen, die man ausgegraben hat, die sozusagen um die Ecke kamen. Manche von Ihnen werden das Buch kennen, die Buchhändler kennen es mit Sicherheit. Helen Hunt, 84 Charing Cross Road. Ein Dauerseller, ein Longseller, das war das Buch einer englischen Theaterautorin, die nach dem Krieg einen Briefwechsel einer New Yorkerin mit einem Londoner Antiquariat begonnen hat. Und das Buch besteht nur aus diesen Briefen und das ist das reizendste Buch, was ich über Bücherleidenschaft kenne. Und das haben wir bei Hooker damals ausgegraben. Mhm. Es wurde ein Dauererfolg. Das ist bis heute im Taschenbuch lieferbar, immer wieder neuen Ausgaben. Das macht viel mehr Freude, als wenn Sie 500.000 Euro ausgeben, um einen amerikanischen Thriller endlich an Land zu ziehen. Deswegen diese Vorliebe auch so für Ausgrabungen im Verlag.
Klingt alles ganz plausibel. Ich halte mich mit meinem 5. und meinem letzten Tipp etwas kürzer. Ich bin noch ganz in der Gegenwart. Ich werfe noch mal in die Runde einen Roman von Philipp Oemke. Schönwald heißt der. Philipp Oemke hat auch eine Hamburger Vergangenheit. Der hat hier studiert, glaube ich, und ist jetzt beim Spiegel Kulturchef. Ist hier halt in Hamburg, aber auch mehr Berlin ansässig, hat lange in New York als Kulturkorrespondent gearbeitet und er hat jetzt hier mit Schönwald den Versuch unternommen, im Stile des berühmten und beliebten amerikanischen Autors Jonathan Franzen einen Familienroman zu schreiben. Es gibt die Schönwalds haben 3 Kinder, die sind alle sehr unterschiedlich. Einer ist in New York und ist dort Professor und gerät dann ein bisschen auf die rechte Bahn, gerät in den Dunstkreis der Trumpisten, hat auch zu Trump Junior selbst Kontakt, ist bei der Uni, musste er gehen, war ein bisschen mit so einer MeToo-Sache beschäftigt und naja, er reist dann nach Deutschland, ist in Amerika eine kleine Berühmtheit, das hat in Deutschland niemand mitbekommen, das ist der einzige Punkt in diesem Roman, das ein bisschen unglaubwürdig ist, trifft dort auf seine beiden Geschwister, seine Schwester, lesbisch macht in Berlin Neukölln einen Buchladen auf, der vor allem queere Literatur verkauft. Der hat einen kleinen Bruder noch, der sehr reich geheiratet hat. Die treffen da aufeinander und dann geht sehr viel um die Geschichte der Familie. Wo kommt das Geld für diesen Buchladen eigentlich her? Ist da nicht irgendwie auch noch Nazi-Geld mit drin? Dann gibt's schön einen Aufzug von sehr linken Neuköllner Aktivisten, die dann, als diese Buchhandlung gerade eröffnet werden soll, da ein bisschen Bambule machen. Es ist ein sehr schöner Roman, der wirklich auf die Franzen-Art, der eine oder andere von Ihnen wird was von Jonathan Franzen gelesen haben, diese ganzen Charaktere vor allem auffächert. Es gibt sehr viele Szenen, es gibt sehr viele Dialoge. Ich finde die alle sehr gut gemacht. Herr Moritz, wir haben über diesen Roman ein bisschen gesprochen. Was viele ein bisschen reserviert diesem Roman hat gegenübertreten lassen, ist, dass Philipp Oemke als in der Medienwelt vernetzter Autor natürlich einiges gemacht hat, um die Werbetrommel zu rühren. Dann gab es ganz viel auf Instagram und er hat dann berühmte Freunde wie Campino, den Frontman von den Toten Hosen, die haben dann was gemacht und so. Und das ist vielen übel aufgestoßen und dass er auch so offen damit umgegangen ist und gesagt hat, ich möchte den neuen Franzen schreiben. Ich hatte das, als ich diesen Roman besprach, noch gar nicht so mitbekommen. Der Roman spielt übrigens auch teilweise in Hamburg, sind nicht die schwächsten Szenen. Das ist immer etwas, was die Leute dann so ein bisschen gegen einen Autor einnehmen kann, dass man so denkt, der ist ein bisschen zu geschickt, was PR angeht.
Ich bin in der schönen Lage, Herr André. Der Roman liegt noch in meinem Büro in Sichtweise. Ich habe noch keine Seite davon gelesen. Ich habe nur über diesen Roman, ich glaube Ihnen also im Moment alles, was Sie gerade über dieses Buch erzählt haben. Nein, natürlich war man ein bisschen skeptisch. Das war, glaube ich, vom Verlag und vom Autor nicht sehr geschickt. Wenn einer selber sagt, ich habe so viele amerikanische Familienromane, Gegenwartsromane gelesen, Deutschland kann das niemand. Jetzt komme ich und schreibe den neuen Franzen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Das war, glaube ich, nicht so wahnsinnig geschickt.
Trotzdem ist es ein guter Roman, sehr unterhaltsam. Und ich lege Ihnen diesen Roman definitiv ans Herz. Guter Gesellschaftsroman. Das war aber wirklich der letzte Tipp für heute. Wir bedanken uns bei Ihnen hier in der Eisdiele für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir wünschen Ihnen, die Sie diesen Podcast gehört haben, Sie, die Sie hier sind, können den Podcast natürlich auch nochmal hören. Gar keine Frage, wenn Sie vielleicht nochmal die sehr amüsanten
wenn
Sätze.
Wenn die klügsten Sätze entgangen
des Rainer Moritz
noch mal nachhören wollen, dann gibt es diese Möglichkeit ganz leicht.
Herr Moritz hat nichts dagegen, wenn Sie ihn zum zweiten Mal bewundern. Wir verabschieden uns und wünschen wie immer unsere Schlussformel gutes Lesen. Vielen Dank.